NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Januar 1880. Der Geburtstag des russischen Komponisten und Pianisten Nikolai Mettner.
. 1954, ein Jahr nach dem Tod des allmächtigen Diktators Josef Stalin, vernahm man in Moskau Töne, die zwei Jahrzehnte lang verboten und geächtet waren. Gespielt wurden sie von Emil Gilels, einem genialen Pianisten, der als sowjetischer Volkskünstler zudem die offizielle Linie vertrat. Es hatte also kulturpolitisches Gewicht, wenn Gilels jetzt wieder eine Sonate von Nikolai Mettner aufs Programm setzte. Brillante und ausdrucksstarke, aber auch extrem unmoderne Musik. Bekanntlich hatte die sowjetische Führung nichts gegen unmoderne Musik, wohl aber gegen Künstler, die sich, wie Mettner, offen gegen die sozialistische Gesellschaftsordnung stellten.
Er hat eben konsequent die erwartete Ehrerbietung gegenüber den sowjetischen Machthabern verweigert. Und Emil Gilels war einer der Ersten, der dann Aufnahmen gemacht hat und in dem Konzert gespielt hat, also Anfang, Mitte der 50er Jahre. Und erst ab diesem Zeitpunkt kann man eigentlich davon sprechen, dass Mettner wieder spielbar war in der Sowjetunion. Das war also in den 40er Jahren auf keinen Fall.
Viele außergewöhnliche Komponisten hatten Probleme mit den totalitären Regimes im 20. Jahrhundert. Nikolai Mettner war einer der wenigen, die nicht wegen ihrer Modernität, sondern wegen ihrer konservativen Haltung ins Abseits gerieten, in Ost und West. In seiner Doktorarbeit hat sich der Musikwissenschaftler Christoph Flamm auf knapp 700 Seiten durch Mettners romantische Musik und durch seine recht abstrusen Gedankengebäude hindurchgearbeitet.
Er hat ja eine ästhetische Schrift, Muse und Mode, in den 30er Jahren publiziert mit der Unterstützung von Rachmaninow, wo er also seine Musikästhetik formuliert. Und das ist wirklich ein sehr schablonartiges Gut- und Böse-Schema. Zu einem Zeitpunkt, als er ja schon mehr als 10 Jahre im Exil war, und eigentlich voller Entsetzen nicht nur auf das, was sich in Sowjetrussland tat, blickte, sondern eben auch auf die eigentliche Moderne in Mitteleuropa. Also in den 10er Jahren galt Mettner als einer der fortschrittlichsten Komponisten seiner Generation. Und in der Emigration wurde es eigentlich immer konservativer.
Was ist Modernismus? Modernismus ist die Mode der Mode, die schweigende Übereinstimmung einer Generation darin, die Muse, die früher Dichter und Musiker inspirierte, zu vertreiben, um die Mode als eine unbegrenzte Macht und einen obersten Gerichtshof anzusehen.
So bissig formulierte es Mettner in seiner Schrift Muse und Mode, seinem konservativen Manifest. Die Erzfeinde hießen Richard Strauss, Arnold Schönberg und Igor Strawinsky. Ihnen warf Mettner vor, die wahre Musik, und das war vor allem seine eigene und die seines Freundes Sergei Rachmaninow, mit ihren Moden wegzuschwemmen.
Tatsächlich ist es so, dass die Mehrzahl der modernen Strömungen auch im eigenen Land, also dann die Generation von Strawinsky und später Prokofjew, für Mettner also völlige Entgleisungen darstellen.
Nikolai Mettner spielt 1936 im Londoner Exil sein Märchen Opus 51 Nummer 3, vielleicht sein populärstes Stück. Es beginnt ganz sanft und anschmiegsam, bekommt aber plötzlich schalkhafte und kapriziöse Züge. Angeblich verbirgt sich dahinter die Figur vom Aschenputtel, sicher aber auch Mettners eigenes Temperament, denn bei ihm stand neben dem kämpferischen und aufbrausenden immer auch das Introvertierte und Poetische.
Ich wurde mit einem Jahrhundert Verspätung geboren, was ich daraus schließe, dass mich keine Umstände dazu bringen, mit den aktuellen Strömungen der Musik zu schwimmen, sondern ich immer gegen den Strom schwimmen muss.
Heute vor 140 Jahren, am 5. Januar 1880, kam dieser eigensinnige Mensch in Moskau zur Welt. Nach dem alten julianischen Kalender des Zarenreichs war es allerdings der heilige Abend des Jahres 1879. Nikolai Karlowitsch Metner war also auf jeden Fall ein Glückskind. Oder etwa nicht, Christoph Flamm?
Aus der heutigen Sicht würde man sagen, in seiner Begabung ein Glückskind, aber seine Biografie alles andere als glücklich.
Beginnen wir mit den überreichen Begabungen. Die protestantische Familie Metner hatte deutsche Wurzeln und war über das Baltikum nach Moskau gekommen, wo der Vater als Direktor einer Fabrik für Stoffe und Spitzen und die Mutter als Sängerin arbeitete. Damit gehörte Nikolai Metner zur einflussreichen Gruppe der Moskauer Deutschen. Und natürlich war man stolz auf die deutsche Kultur.
Ich ging im Felde so für mich hin.
Man muss nicht besonders deutschfreundlich sein, um die deutsche Musikvorherrschaft anzuerkennen. Was wäre die Musik ohne die Reihe der Deutschen von Bach bis Wagner?
Schrieb Nikolai Metner in einer seiner Kampfschriften. Nicht nur in seiner Tonsprache sind Einflüsse von Bach, Beethoven, Schumann und Brahms unverkennbar. Auch viele deutsche Gedichte, vor allem von Johann Wolfgang Goethe, wurden von ihm vertont. Einige dieser Goethe-Lieder hat Metner 1950, ein Jahr vor seinem Tod, zusammen mit der Sängerin Elisabeth Schwarzkopf aufgenommen.
Das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo letztlich fast alle Nationen in Europa versuchten, sich von dieser Dominanz des deutschen 19. Jahrhunderts freizumachen und dann emphatisch zu sagen, das ist für uns das Modell. Damit machte man sich von Anfang an zum Außenseiter.
Als der hochbegabte Metner sein Klavier- und Kompositionsstudium am Moskauer Konservatorium beendete, meinte sein Klavierlehrer Wassili Safonow, dass er nicht die Goldmedaille, sondern eine Brillantmedaille verdient hätte. So schwindelerregend waren die Fähigkeiten des 20-Jährigen. Eine typische Pianistenkarriere hat er dennoch abgelehnt, denn Metner wollte sein Musikerleben nicht mit fremden Werken verbringen.
Er entschied sich also dann dafür, Komponist zu werden, mit allen Konsequenzen. Aber seine Einnahmen waren tatsächlich immer ein ganz schwieriges Feld, weil er von dem, was er als Komponist verdiente, gar nicht leben konnte. Und von dem bisschen Klavierunterricht, den er gab, einem sehr kleinen Kreis von Schülern, konnte er letztlich auch nicht wirklich leben. Also das war so ein Hängen und Würgen letztlich, und es gibt Anekdoten aus den 20er Jahren, wo er also sich bei einem Konzert Prokofjews in Paris in den hintersten Reihen versteckt, weil er in so einem abgewetzten grauen Mantel rumlaufen muss, während das ganze Pariser Publikum da festlich gekleidet erscheint.
Die Oktoberrevolution riss Metner endgültig aus seinen literarischen und beruflichen Träumen. Viele bürgerliche Künstler verließen das Land, manche passten sich an, andere starben in den Wirren des Bürgerkriegs durch Hunger oder Gewalt. Das Angebot, am Aufbau einer revolutionären Kulturarbeit mitzuwirken, lehnte Metner entsetzt ab. Stattdessen floh er aufs Land und komponierte sein erstes Klavierkonzert. Fast meint man den Aufruhr der Zeit in den Wogen des Beginns wiederzuerkennen. ...1921 verließ auch Nikolai Karlowitsch zusammen mit seiner Frau Anna die Sowjetunion. Aber statt es seinem ebenfalls emigrierten Freund Sergei Rachmaninow gleich zu tun, und seine Klavierkünste international zu vermarkten, setzte Mettner auf seine eigene Musik und scheiterte damit in Paris und Berlin, wo man ihn als altmodischen Außenseiter abkanzelte, was seinen Trotz und Selbsthass nur noch steigerte.
Langsam wird mir klar, dass das Konzertieren einem alten Narren wie mir keine Einnahmen verschaffen wird. Ich hasse mich dafür mehr als alle anderen, aber ich kann einfach nicht aus meiner Haut schlüpfen.
Ein einziges Mal hat Mettner 1927 noch einmal seine russische Heimat bereist und bejubelte Konzerte gegeben. Doch der Bruch war unausweichlich. 1935 trat der Heimatlose zum russisch-orthodoxen Glauben über und nahm dauerhaften Wohnsitz in London, wo er immerhin ein treues Publikum hatte. Und hier erfuhr er nach dem Zweiten Weltkrieg eine wundersame Unterstützung, die er nicht mehr dem europäischen Musikbetrieb, sondern dem Maharaja von Mysore in Südindien verdankte.
Das ist also wirklich wie ein Märchen. Er war Präsident der Philharmonic Society, das heißt, ihm gehörte eigentlich ein Orchester, das Philharmonia Orchestra. Und da er über märchenhaften Reichtum verfügte, konnte er letztlich sich da sein Hobby, nämlich die klassische Musik, erfüllen. Und er hat über seine Schwester, die wohl Klavierstücke von Mettner mal übte oder einstudierte, ist er auf diesen Komponisten gestoßen und war davon so fasziniert, dass er sich vorgenommen hatte, dessen gesamte Werke durch ihn selbst aufnehmen zu lassen. Man muss dazu sagen, dass Mettner damals gesundheitlich schon ziemlich angeschlagen war. Also er hatte ein Herzleiden, dem er auch dann letztlich erlag. War also geschwächt, aber doch immer noch ein brillanter Pianist und vor allem ein sehr feinsinniger Pianist, der ebenso wenig wie seine Musik so auch in seiner Pianistik nicht auf Effekte setzt oder auf einen virtuosen Glanz, sondern einen völlig verinnerlichten philosophischen Ansatz hat. Also wie in seinen Werken eigentlich auch.
Ende 1949 hat Mettner zusammen mit dem Aeolian Quartet das Klavierquintett aufgenommen. Sein einziges großes Kammermusikstück, das er fast ein halbes Jahrhundert zuvor in Russland begonnen und erst jetzt beendet hatte. So rundete sich mit dieser Aufnahme das Lebenswerk des Pianisten und Komponisten, der im November 1951 mit 71 Jahren in London gestorben ist. Damals war Mettner fast ein Unbekannter. Mittlerweile sind alle seine Werke herausgegeben und eingespielt. Musikforscher wie Christoph Flamm, aber auch Interpreten wie Hamish Milne, Marc-André Amelin oder Jekaterina Derjavina zeigen damit, dass die Musik im 20. Jahrhundert nicht nur modern, aber eben auch ungeheuer vielfältig war.
Es gibt immer mehr Mettner-Festivals. In den USA gibt es eine Mettner-Gesellschaft. In Deutschland wurde eine neu gegründet. Also der Komponist ist populär, wie er es noch nie gewesen ist. Und wir genießen jetzt eigentlich die Vielfalt der Interpretation, die überhaupt erst die Qualität der Musik so richtig aufdeckt.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Nikolai Mettner, der am 5. Januar 1880 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.